Ja, hallo und herzlich willkommen zum BRG Podcast, der Podcast-Reihe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Ich bin Jonas vom Fanprojekt Freiburg und das heutige Thema ist Stadionumzüge und Stadionneubaue. Und mit mir als Gäste, wir haben zwei Gäste heute, die ja, die Perspektive der aktiven Fans auf das Thema auch vertreten werden, ist einmal der Nils aus Mainz,
Hallo.
ja, und der Martin aus München.
Hallo.
Und genau, der Nils, wenn ich dich kurz vorstellen darf, genau, ist aktiver Fan vom FSV Mainz 05 und war ja involviert auch in die Planung und die Umsetzung des Stadions, des neuen Baus des Stadions in Mainz. Und Martin ist erster Vorsitzender des Vereins Freunde des 60er Stadions e.V. Und mit mir noch dabei ist die Antje.
Ja, hallo.
Ja.
Ich bin aus Offenbach. Ich arbeite dort im Fanprojekt und habe auch den Stadionbau in Offenbach intensiv begleitet.
Genau. Und ja, das Thema ist halt auch sehr aktuell, weil an unserem Standort in Freiburg jetzt Abschied genommen wurde am letzten Wochenende vom Dreisamstadion, was ja auch ja medial und ziemlich ja verbreitet wurde und da auch der Fokus drauf war und es jetzt bald mit dem Spielbetrieb weitergeht für den SC im neuen Stadion. Und was dann auch so ein bisschen der Aufhänger war, das zum Thema zu machen. Und natürlich ist das in Freiburg im Moment auch ein großes Thema und es ist mit sehr vielen Emotionen verbunden. Und der Prozess geht ja schon seit einiger Zeit und nähert sich jetzt dem Ende mit dem wirklich kompletten Umzug dann ins neue Stadion. Und was vielleicht wichtig ist, einfach zu verstehen ist, und das ist die erste Frage dann an euch beide, Nils und Martin, was bedeutet das Stadion und die Spielstätte für einen aktiven Fan eigentlich? Und warum ist das so wichtig? Warum ist das Stadion so wichtig? Da würde ich vielleicht den Nils erstmal fragen.
Ja, klar.
Ja.
Ich glaube, so ein Stadion ist schon für so einen aktiven Fan irgendwie die zweite Heimat. Das ist schließlich so der Ort, wo man viel Zeit verbringt, auch im Optimalfall viel Zeit abseits von einem Spielbesuch verbringt, weil es irgendwie doch irgendwie ein Dreh- und Angelpunkt für so einen Fan ist. Also vielleicht gibt es Räumlichkeiten vom Fanprojekt im Stadion, es gibt Treffpunkte im Stadion. Man hat einfach schon so eine enge Bindung, weil es einfach was Identifikationsstiftendes ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eng verbunden an persönliche Erlebnisse, also große Spiele, besondere Momente, die ersten Schritte als Fan, auch vielleicht persönliche Beziehung zum Vater oder zum Großvater oder zu irgendeinem anderen Menschen, der einen da mit hingenommen hat, einfach ein Ort, an dem viele Erinnerungen auch kleben. Und ja, und es ist einfach ein Platz, wo viele verschiedene Menschen auch zusammenkommen und sich austauschen und auch Menschen, die mit denen du sonst vielleicht gar nicht in Berührung kommen würdest. Also das ist immer so ein bisschen das, was für mich so auch der Charme von einem Stadion ausgemacht hat oder von so einer Fanszene. Du kommst mit Menschen in Kontakt, die du sonst nie treffen würdest oder mit denen du dich sonst nie in Kontakt kommst. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen dieses Ding, wenn man einen Großteil der Spiele fährt, dann ist das so die Homebase. Also du bist alle 2 Wochen woanders, da siehst, wie unangenehm es da sein kann, weil die Gästeblöcke für so einen aktiven Fan oftmals nicht die heimischsten Flair versprühen. Und glaube ich schon, dass das Heimkommen in Anführungszeichen alle 2 Wochen schon relativ wichtig ist. Und, ja.
Ich habe jetzt mal nicht an den Gästeblock im Dreisamstadion
Ja, aber auch das habe ich dir auch im Vorgespräch ja gesagt, der war so scheiße und so
gedacht.
außergewöhnlich beschissen eigentlich, dass er schon wieder cool war und dass man auch so ein Blödsinn-Ding vermissen wird. Ja.
Ja, danke. Martin, nee, danke, Dennis. Ja,
Ja,
deine
ich
Gedanken.
kann man den Ausführungen vom Nils Plus anschließen. Ja, klar, es ist ja Teil der Identifikation. Es ist ja auch so, dass wenn man, also Stadien und Vereine gehören irgendwie zusammen, ja, gesagt hat, Dreisam Stadion war völlig klar, wo das steht, ja, oder ja, egal. Das betrifft ja sehr, sehr viele Stadien. Von daher gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen Verein und Stadion. Auch international, klar, wenn man jetzt, keine Ahnung, Celtic Park oder Anfield Road, man weiß einfach genau, welcher Verein damit gemeint ist. Und ja, klar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man ist eben üblicherweise mit den gleichen Leuten im gleichen Block, meistens am gleichen Platz. Und es ist schon so eine Art Ritual. Wobei ich dazu sagen muss, also ich würde mich selber jetzt nicht als aktiven Fan oder als Mitglied der aktiven Fanszene sehen. Also war jetzt nie Ultra. Aber das betrifft ja alle Fans. Ja, man ist einfach ja, alle 2 Wochen üblicherweise beieinander mit den gleichen Leuten, hat die gleichen Gesichter hinter sich, die gleichen Gesichter vor sich und neben sich. Und ja, das gehört irgendwo dazu. Was jetzt natürlich gerade bei 60 noch der Fall ist, weil wir ja des Öfteren die Spielstätte gewechselt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass in der aktuellen Situation mit dem Stadion an der Grünwalder Straße natürlich noch dazu kommt, dass das ein Stadion ist, von denen es halt in Deutschland leider nicht mehr viele gibt. Also sprich, ein Stadion in der Innenstadt, sogar noch mit Flutlichtmasten, was ja auch so eine aussterbende Spezies ist. Und da ist halt leider nicht mehr viel geblieben, weil viele dieser Stadien halt abgerissen wurden oder ja, oder verschönert wurden, also modernisiert wurden, ob das jetzt der Bökelberg in Gladbach ist, ob das der alte Tivoli ist oder zum Beispiel auch in Salzburg, das alte Lehner Stadion, wo Austria Salzburg gespielt hat, bis Red Bull da alles kaputt gemacht hat. Von der Sorte gibt es einfach nicht mehr viel und das macht es halt auch nochmal besonders, dass man ja, etwas in Teilen durchaus renovierungsbedürftigen Stadion sich alle 2 Wochen freuen oder auch ärgern darf. Jetzt hoffentlich wieder stärker als in den letzten 1,5 Jahren, das möglich war.
Ja, ihr geht schon so lange auch in die Stadien oder seid sehr lange in die Stadien gegangen. Könnt ihr euch denn noch an das erste Mal erinnern auch? Nils, weißt du es noch bei dir?
Ja, also.
Wird wahrscheinlich am Bruchweg gewesen sein.
Ja, das kann ich gar nicht genau sagen. Also, es war entweder der Bruchweg 95 zur Einweihung vom Flutlicht oder es war tatsächlich ein Besuch in München im Olympiastadion. Allerdings beim FC Bayern dann.
Okay. Das wäre natürlich jetzt noch besonders cool gewesen, wenn es dann gerade gegen die 60er noch gegangen wäre.
Ich glaube, Werder Bremen dürfte das erste gewesen sein.
Okay. Martin, bei dir?
Da haben wir was gemeinsam. Bei mir war es tatsächlich auch das Olympiastadion. Es war auch ein Spiel dieses Seitenstraßenvereins. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt von Kind auf kein Löwenfan. Das hat sich erst so entwickelt, weil meine Eltern mich dann jetzt unbedingt so hingezogen haben und ich komme aus Passau gebürtig, also aus der niederbayerischen Provinz. Und da wurde man einfach in der Zeit, Anfang der 80er, mein 82, hat 60, den Lizenzentzug erlebt. Mit dem Absturz in die Drittklassigkeit. Wenn man da nicht hingezwungen wurde, in Anführungszeichen, dann war man Bayern-Fan, was bei mir, muss ich zu meiner Schande gestehen, in der Kindheit auch der Fall war. Dann gab es das erste Spiel, war, das müsste irgendwie Bayern gegen, ich glaube, es war Waldhof Mannheim damals. Also man merkt, es ist schon eine Zeit her. Keine Ahnung, muss irgendwann, keine Ahnung, 89 oder ich habe ein schlechtes Gespür für Jahreszahlen, aber so der Dreh rum, ja. Ja. Im Grünwalder Stadion war ich tatsächlich das erste Mal beim UI-Cup-Spiel zwischen 60 und Bate Borisov im Jahre, ich denke, es war 2000.
Kannst du dich an die, ihr habt ja jetzt wirklich viele Umzüge gehabt, kannst du dich an die einzelnen Umzüge noch erinnern, Martin?
Also an den ersten in der Form nicht, weil das vor meiner Zeit war. Das war Mitte der 90er, als unser großartiger Präsident Karl-Heinz Wildmoser damals in seinem Größenwahn gemeint hat, man könnte ja jetzt im Olympiastadion spielen und würde da 3.000 Zuschauer verlieren, aber 30.000 neue dazugewinnen. Hat sich leider so nicht ganz oder vielleicht auch glücklicherweise so nicht bewahrheitet. Ich weiß aus Erzählungen, dass es da schon große Verwerfungen in der Fanszene gab. Meine Fanszene von 60 ist ja seit jeher sehr, sehr heterogen. Und wenn man 10 Leute fragt, kriegt man 15 Antworten. Das war damals schon so, dass es sicherlich Leute gab, die gesagt haben, ja super, weil jetzt spielen wir ja dann bald, keine Ahnung, international und da ist das Grünwalder Stadion zu klein und zu alt und zu assi. Und die das gut gefunden haben, viele haben sich auch damals schon wirklich verabschiedet von 60 und haben das Olympiastadion nie betreten. Also von daher, das war vor meiner Zeit, aber ich kenne die Erzählungen. Das ist, da können wir nachher noch drauf eingehen. Das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo sich dann eben dieser Verein Freunde des 60er Stadions gegründet hat, weil eben die Angst war, dass die Stadt München das Grünwalder Stadion abreißen würde. Später dann 2005, 2006 war die erste Saison in der Allianz Arena. Da war es auch eher gemischt. Also da gab die große Mehrheit war tatsächlich froh, in die Allianz Arena zu dürfen, weil natürlich das Olympiastadion, auch wenn es architektonisch herausragend ist und der Wahrzeichen von München ist und ein tolles Stadion ist, für den Fußball ist es halt einfach ja ungeeignet, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Weil es die Laufbahn und hat, oder?
Weil man 100 Meter weg ist und weil es zugig ist und größtenteils unüberdacht und von daher jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass von Anfang an klar war, dass die Allianz Arena 60 wirtschaftlich ruinieren wird, war das mal ganz nüchtern betrachtet natürlich Verbesserung, ganz klar. Ja, du hast keine Laufbahn mehr, es ist alles enger, die Akustik ist besser, du bist überdacht. Und da gab es sicherlich viele, die das eigentlich für gut befunden haben. Es war bei 60 dann so, dass im Prinzip die Wildmoser-Opposition, die sich damals schon gegründet hat, oder schon, ja, gesagt, seit Mitte der 90er schon da war, um eben diese Allmachtsfantasien eines Präsidenten Wildmoser dem was entgegenzustellen. Das waren im Grunde genommen auch die gleichen, die eben für den Erhalt des Grünwalder Stadions gekämpft haben und die eben auch eigentlich für die Rückkehr ins Grünwalder Stadion gekämpft haben. Wobei es eigentlich klar war, dass das nie wieder passieren wird, nachdem wir erstmal in der Arena waren. Also auch so mit einer Insolvenz oder mit dem sportlichen Abstieg. Dass das dann viele Jahre später tatsächlich so kommen würde, hat damals keiner, glaube ich, ernsthaft in Erwägung gezogen. Und ich denke, dieser Doppelabstieg in der Saison 16-17 mit dem Abstieg, sportlichen Abstieg in die dritte Liga und der Nicht-Lizenzerteilung und damit der Saison in der Regionalliga Bayern in der Viertklassigkeit war das Beste, was 60 passieren konnte. Und ich glaube, das war schon ein Punkt, wo viele, also mich eingeschlossen, oder es war die letzte Chance, Leute wie mich oder auch viele andere noch wirklich irgendwo am Verein zu halten oder zumindest im Profibereich. Also ich würde behaupten, mich würde 60, was den Profifußball angeht, würde mich nicht mehr interessieren, wenn wir immer noch in der Arena rumeiern würden. Also von daher war das jetzt der mit Abstand erfreulichste Umzug, den wir in den letzten 25 Jahren hatten.
Ja, genau, Nils, wenn ich dich jetzt frage, bei euch damals der Umzug raus vom Stadion am Bruchweg, als es klar wurde, dass es ein neues Stadion geben wird und dass man rausgeht, was waren da so die Gedanken damals? Also vielleicht bei dir, aber auch bei vielleicht Teilen, Fans, ja, im Umfeld. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, es war natürlich schade oder auch ein Stück weit traurig, da Abschied zu nehmen. Aber es war halt schon so ein Abschied, der sich abgezeichnet hat, weil diese Stadiondiskussion, auch Ausbau oder Neubau, die gibt's in Mainz auch schon seit Anfang, Mitte der 90er. Da war der Bruchweg auch ein altes, marodes Ding gewesen und wir waren absolut graue Maus und hatte trotzdem so ein bisschen die Ambition, auch mal nach vielen Jahren Zweitklassigkeit hochzugehen irgendwann und kamen schon so die ersten Diskussionen immer auf, ob wir jetzt eher den Bruchweg ausbauen sollen oder einen Neubau an einer anderen Stelle. Also so ganz überraschend kam das letztendlich nicht. Und auch wenn der Bruchweg 97 ein bisschen gepimpt wurde und auch als wir da die ersten Male am Aufstieg gescheitert sind in Berlin und Braunschweig, wurde ja auch nochmal ausgebaut, das Thema war nie so von der Agenda, weil man halt einfach wusste, der Bruchweg, der irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann stand man vor der endgültigen Frage, bauen wir jetzt aus. Und da gab es Machbarkeitsstudien und da kam raus, das wäre utopisch teuer, weil man die Straße, die hinter der Gegengerade lang führt, die hätten wir tiefer legen müssen, dass man die Tribüne drüber baut. Und das Ding liegt halt mitten in der Stadt. Es war eine begrenzte, oder nicht mitten in der Stadt, aber zentrumsnah. Und du hast halt auch im Umfeld dichte Bebauung, wenig Parkplätze, wenig Plätze für die Medien. Und da gibt es ja unheimlich viele Parteien, die da Platz oder Bedarf anmelden. Und da stand man dann halt vor der Frage. Und auch wir als Fans haben es gemerkt, der Bruchweg ist immer ausverkauft. Alle Tickets sind belegt mit Dauerkarten. Die Fanstruktur, die verändert sich, wird immer älter, ohne dass wir halt irgendwie Möglichkeit oder großartig Möglichkeit hatten, da neue Leute zu ziehen und zu integrieren, weil wir sie halt einfach nicht in unseren Block mit reinnehmen konnten, weil da sind im Jahr 5 Dauerkarten frei geworden und die haben wir zwar bekommen, aber die hat einfach nicht den Bedarf gedeckt, den wir hatten. Und von daher haben wir die als Fans auch schon so ein bisschen die Chance gesehen, da nochmal einen Schritt nach vorne zu machen und auch zu wachsen. Und wir haben ja dann auch als Fans da so ein bisschen auch für ein neues Stadion gekämpft. Da gab es zwischenzeitlich mal die Gedanken, auf die hessische Seite zu gehen und dort ein Stadion zu bauen.
Ja, das wusste ich gar nicht. Das habe ich heute erst nochmal gelesen, dass es den Plan gab, ein gemeinsames Stadion mit Wien Wiesbaden zu haben.
Genau. Das war die Idee gewesen. Das war zu dem Zeitpunkt, als Wiesbaden dann auch aufgestiegen ist in die zweite Liga und die ein neues Stadion gebraucht haben. Und es war im Prinzip, hat man sich nie wirklich mit dieser Idee beschäftigt. Das war halt so ein willkommenes Druckmittel. Das sagt Christian Heidel und Harald Strutz mittlerweile auch, weil die Stadtpolitik hat sich wenig bewegt. Die war wenig bemüht, da ein Grundstück zu finden und Mainz 05 das irgendwie zu ermöglichen. Und da war das einfach ein willkommenes Druckmittel. So, wir gehen jetzt nach Wiesbaden und wollen da ein Stadion bauen. Und das ist natürlich ein No-Go. Und da haben wir dann auch eine Demo gemacht dafür, dass wir in Mainz ein neues Stadion wollen und haben auch Unterschriften dafür gesammelt. Und mit diesen Dingern kam dann auch die Politik ein bisschen in Bewegung und hat das dann mehr oder weniger ermöglicht gehabt. Ja, und ja.
Gab es da bei euch unterschiedliche Meinungen? Also musstet ihr da erstmal so einen Meinungsbildungsprozess in Gang setzen? Oder war das so eindeutig? Oder wie war das?
Nee, es war, also ich kann mich an keine größeren Diskussionen erinnern, weil es war einfach klar und es hat man uns auch immer so verkauft, es geht nur irgendwie weiter, wenn wir dieses neue Stadion haben, weil es eben am Bruchweg es wäre ein Ausbau irgendwie möglich gewesen, aber der wäre in Relation zu dem Neubau utopisch teuer gewesen. Und kleiner Verein, klamme Kassen, wenig Kohle, da fällt die Entscheidung ja auch schnell. Und ganz ehrlich, man wollte auch einfach ein neues Stadion haben, weil es dann einfach so nochmal so ein Aufbruch in eine neue Zeitrechnung auch war, ja.
Ich finde es ganz interessant, dass man aber auch merkt, wenn Fans dann wirklich sagen, okay, hier ist ein No-Go und das ist mit uns nicht zu machen, dass das natürlich auch, dass das auch wirkt. Also ich muss daran denken, dass es bei uns in Freiburg auch den Plan gab oder dass das irgendwie eine Idee war, das Stadion außerhalb von Freiburg zu bauen, also Richtung Europapark da hoch und wo es dann die Initiative auch gab für ein Stadion in Freiburg, also dass Fans noch gesagt haben, das ist mit uns einfach nicht zu machen, dass das Stadion des SC nicht in Freiburg steht. Und ich finde das dann immer ganz cool zu sehen, dass wenn sowas kommt, das ist natürlich erwartbar, es ist klar, dass sich die Fans dagegen sträuben, aber dass es dann auch wirklich auch sehr schnell vom Tisch ist. Und das genau daran musste ich auch denken, als ich gelesen hatte, dass es diese Pläne sogar wirklich gab, nach Hessen zu gehen und mit Wiesbaden zusammen dann.
Aber ich glaube, diese Erkenntnis kann auch durchaus anders getroffen werden. Also die ist nicht so selbstverständlich, dass dieses Thema dann gleich zu den Akten gelegen wird, weil da spielen ja dann auch wirtschaftliche Interessen und im Prinzip ist es natürlich die völlig richtige Entscheidung, das schnell wieder vom Tisch zu machen, weil es ja völlig am Bedarf von der Zielgruppe vorbei wäre. Und das ist ja eine richtungsweisende Entscheidung, wo baue ich jetzt mein Stadion, was für die nächsten 50, 60, 70 Jahre eine Richtung vorgibt. Und da wäre es ja auch absolut fatal, wenn man da verbissen und engstirnig an so einem Plan
Ja, bei uns gab es immer mal wieder, bevor dann der neue Biberer Berg gebaut wurde, die Idee, wir könnten am Kaiserlei, das heißt auf der Grenze nach Frankfurt, ein gemeinsames Stadion mit dem FSV bespielen. Also es gibt da schon die absurdesten Ideen, die dann irgendwie Leute meinen, das ist halt ein Riesengelände. Das war zu der Zeit, als die Vorschläge kamen, auch so ein heruntergewirtschaftetes Gewerbegebiet. Da hätte man natürlich so eine Halle auch locker hinstellen können. Und es wäre auch relativ einfach gewesen, es hochzuziehen. Aber zum Glück gehen die tatsächlich auch wieder unter. Aber ich glaube schon, dass es da immer auch aufmerksame Fans braucht, die auch ganz klar sagen, so, das wollen wir nicht. Und
Ja,
die auch
das
so,
definitiv, klar.
also das wollen wir nicht. Und wir organisieren das auch, dass wir das auch deutlich machen, dass das nicht nur Einzelinteressen von einzelnen Personen sind, sondern dass da auch mehr Leute dahinter stecken, ist, glaube ich, da auch ganz wichtig an der Stelle.
Genau,
Das ist offenbar auch also an anderen Standorten wirklich sehr, sehr abstruse Ideen gab in der Historie, die mir jetzt alles so nicht geläufig waren. Aber offenbar war 60 tatsächlich der einzige Verein, der sich auf so einen Irrsinn wirklich eingelassen hat. Also, ich kann bloß jedem beglückwünschen, bei dessen Verein das Gott sei Dank dann nicht realisiert wurde.
Also ich würde aus meiner Perspektive, ich kenne ja auch diese Wildmoser-Geschichten und Löwenzahn und so, diese ganzen Fanzines auch von damals, aus meiner Geschichte oder aus meiner Wahrnehmung heraus sagen, dass ganz viele sich auch an euren Erfahrungen in München auch orientiert haben und auch ganz klar gesagt haben, das geht nicht. Es gibt kein gemeinsames Bespielen von einem Stadion und es gibt auch das Weggehen aus einem komplette Weggehen aus einem bestimmten Stadtteil ist total schwierig. Ist dann auch eine Umstrukturierung von Zuschauerstrukturen zum Teil ja auch. Das wäre interessant, dann auch zu wissen, ob das in Mainz anders war, weil das ist ja immer noch nah an dem Viertel, in dem es war. Aber Mainz ist ja nicht so viertelbezogen, glaube ich, wie 60 zum Beispiel oder auch wie Offenbach mit dem Standort. Und das wäre für Freiburg auch eine interessante Frage, ob es sozusagen die Wege da plötzlich andere sind und dann tatsächlich auch sich die Zuschauerinnenstruktur verändert.
Definitiv, ja.
Genau. Ich glaube, ich bin jetzt dran mit der Frage.
Genau.
Und ich bin jetzt bitte, wie lief eigentlich euer Umzug, Nils? Wie habt ihr das gemacht? Also wie wurde das gemacht? Habt ihr da irgendwie Abschied genommen? Hast du Abschied genommen? Haben die Fans Abschied genommen? Gab es irgendwie ein, wir gehen von dem einen Ort zum anderen, wie, keine Ahnung, mit allen Devotionalien, die da noch waren? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also es gab zum einen gab es natürlich dieses besondere letzte Spiel, was wir auch verpackt hatten mit einer großen Choreo, mit einem Marsch vorm Spiel aus der Stadt zum Bruchweg. Und darauf wurde sich natürlich schon Monate vorbereitet. Und letztendlich war das natürlich ein cooler Tag, weil wir neben dieser ganz Stadion-Choreo am Ende sogar noch den Einzug in die Euroleague Qualifikation feiern durften. Da bist du natürlich nochmal mit so einem positiven Erlebnis aus der Bude raus. Und letztendlich wussten wir ja auch, der Bruchweg bleibt ja schon noch irgendwie bestehen. Er ist noch da und es wird noch bespielt mit der zweiten Mannschaft. Und man wusste auch, dass der Bruchweg immer so die Heimat des Vereins bleibt, weil er auch das Trainingszentrum ist und man da auch ja, viel Geld rein investiert hat und auch weiter rein investiert, indem man da neue Plätze baut und auch perspektivisch irgendwann ein großes Bürogebäude und Jugendinternat. Also so ganz weg ist der Bruchweg ja nicht. Also in der Bedeutung ist er schon noch da und wir haben uns da auch dann lange noch immer vor den Heimspielen getroffen und er war schon immer noch so Bezugspunkt. Also deswegen hat der Abschied da, glaube ich, auch schon wehgetan, aber er war jetzt nicht so absolut schmerzlich, wie wenn das Ding dann kurz danach abgerissen worden wäre. Und man hat dann auch schon eher die Perspektive gesehen und man hat sich auch schon auf das neue Stadion mit dem viel mehr Platz und große Tribüne und endlich vernünftige Zaunfahrenplätze und hunderte Anmeldungen für den Stimmungsblock hat man sich dann auch schon positiv in die Zukunft geschaut, ja. Und der Verein hat auch ein bisschen so von offizieller Seite versucht, da was zu machen, hat dann wirklich in der Sommerpause einen Tag ausgewählt, wo er einen Umzug gemacht hat. Also aber nicht so im Sinne, wir packen jetzt irgendwelche Möbel ein und nehmen sie mit rüber, sondern wie es halt in Mainz ist, wir machen einen Fastnachtsumzug. Und da gab es erst so ein Abschiedsspiel von Dimo Wache, der dann auch noch, also ein großer Torhüter, der lange für Mainz 05 gespielt hat, der dann in den Ruhestand gegangen ist. Und im Anschluss gab es eben diesen Umzug. Und dann wurden noch von Fastnachtsvereinen so bunte Motivwagen gestaltet und dann sind noch ein paar Kapellen mitgelaufen, wie es halt eben an einem Fastnachtsumzug ist, und dann ist man vom Bruchweg rüber in die Arena gezogen, wo dann am Abend auch nochmal so mehr oder weniger das Eröffnungsspiel war und großes Brimborium mit einer Eröffnungsshow, was halt völlig an der aktiven Fanszene vorbeigegangen ist. Also es waren, glaube ich, relativ wenig Leute da, weil es halt einfach ein total gekünsteltes Event war, und da war auch so eine Eröffnungsshow, wie wenn du jetzt Champions League spielen würdest oder bei so einer WM-Eröffnung erwartest, also mit viel Feuerwerk und über den Rasen fahrenden Segways, die verkleidet sind und gar nicht so viel mit Mainz 05 zu tun hatten auch. Und das war total am Bedarf vorbei oder an uns vorbei. Und das hat man sich angeschaut, und ein paar Leute haben sich an dem Tag dann noch in den VIP-Raum gemogelt und haben da die Einweihung gefeiert gehabt. Und ja, also deswegen erinnert man sich da noch dran. Ansonsten wäre das einfach so eine absolute Kommerzveranstaltung gewesen. Genau. Ja. Und das erste Spiel... das erste Spiel, wollte ich dann gerade noch sagen, war dann natürlich gleich, das erste Pflichtspiel war dann gleich natürlich die Euroleague-Quali, die wir hatten gegen den rumänischen Vertreter. Das war dann natürlich auch erstmal doof, weil die Sitzplätze drin waren auf deiner Stehtribüne, war ja ein schlechter erster Eindruck. Aber es hat schon gefetzt, weil es auch jeder war motiviert an dem Tag. Es war Euroleague und halt direkt erstes Spiel im neuen Stadion. Das war schon ein cooler Abend gewesen, ja.
Ich wollte eigentlich den Martin da ins Boot holen und fragen, ob er sich an so eine Art von Umzug erinnert, oder war das immer so ganz schmerzlos
und
rituallos oder sowas?
Also sagen wir, schmerzlos war natürlich der letzte Umzug. Der Umzug damals vom Olympiastadion in die Arena war insofern schmerzhaft, weil wir ja, was im Nachhinein wieder sehr, sehr positiv war, durch den Abstieg 2003, 2004 ja noch ein Jahr dann im Grünwalder Stadion gespielt haben, außerplanmäßig. Also eigentlich war es ja kein Umzug jetzt vom Olympiastadion in die Allianz Arena. Ich muss gestehen, ich war die letzten Jahre im Olympiastadion, hatte zwar Dauerkarte, aber war da auch nicht mehr ganz so häufig, weil ich sage mal so, mit den 18.600 Zuschauer, die wir da traditionell immer hatten, was natürlich schön gerundet war, in Wahrheit waren es selten mehr als 15.000, was in einem Olympiastadion schon ein sehr, sehr, sehr trauriges Bild ist. Ja, das wäre mir wahrscheinlich wurscht gewesen. Also ob ich jetzt fünfmal im Jahr im Olympiastadion bin und danach nicht in der Arena, das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Wir waren aber dann ja eben nach dem Abstieg in die zweite Liga noch eine Saison im Grünwalder Stadion für 13, also die Planung war, glaube ich, 13 plus 4, also 13 Spiele im Grünwalder Stadion, 4 im Olympiastadion. Im Endeffekt waren es dann irgendwie 12 plus 5. Egal, also wir haben dann nochmal 12 Spiele gehabt, was mitunter sehr kurios war, sehr großartig. Ich kann mich da an Spiele erinnern gegen Aue, wo irgendwie gefühlt 20 Zentimeter Eis auf dem Rasen waren. Ich weiß bis heute nicht, wie das die Spieler alle überlebt haben. Also es war sehr, sehr kurios, sehr schön. Umso bitterer war natürlich dann der Abschied. Und das war für mich auch klar, ich werde die Arena nie betreten. Habe dann allerdings bei dem letzten Heimspiel, das war gegen Aalen, ich bin mir bloß echt nicht mehr sicher, was LR Aalen oder was... damals noch LR oder, ja, stimmt, oder war es ja. Der VfR? Ich glaube, es waren die westfälischen Aalner, wo wir irgendwie 3-4 verloren haben. Und ich habe dann in einem sentimentalen Augenblick dann meiner damaligen Gattin versprochen, dass man doch für die Arena noch im ersten Jahr zumindest eine Dauerkarte kauft. Ich war dann da in der ersten Saison, glaube ich, 5-mal draußen und habe festgestellt, es ist schön, nichts für mich. Also kann hingehen, wer will. Da gab es ja auch sehr, sehr durchaus tolle Spiele, aber ich habe einfach festgestellt, für mich, ob wir jetzt vor 50.000 Leuten gegen Rostock 5-0 gewinnen oder ob man vor 70.000 gegen Dresden mit, keine Ahnung, 3-1 oder was das war, verliert, das war emotional, war mir das völlig einerlei und das war eigentlich erschreckend, dass man bei so einem Spiel gegen Dresden, ich glaube, das war bis heute das Spiel in der Allianz Arena, wo mit der Abstand besten Stimmung, wo gefühlt irgendwie 25.000 Dresdner da waren, die uns in Grund und Boden geschrien haben. Und die waren einfach begeistert, dass Dresden mit 25.000 Mann daherkommt und wahnsinnig Stimmung macht. Und dass wir das Spiel verloren haben, waren wir im Endeffekt völlig wurscht. Und das, wie gesagt, war eine erschreckende Erkenntnis. Und ich war danach dann auch nur noch zweimal draußen, als in der Saison 12-13 unsere U21 Meister der Regionalliga Bayern wurde und in der Relegation gegen Elversberg um den Drittliga-Aufstieg gespielt hat. Was natürlich in dem Jahr passiert, wo das Grünwalder Stadion modernisiert wurde und deswegen die Relegationsspiele in der Arena waren. Spiele deswegen, weil, auch das kann bloß 60 passieren, dass der erste Versuch, das erste Spiel in der Geschichte der Arena war, deswegen Starkregen abgesagt werden musste. Das heißt, man musste dann am nächsten Tag gleich nochmal hin, was jetzt natürlich für die paar Elversberger noch viel beschissener war als für uns. Aber ja, ich hatte dann tatsächlich abgeschlossen mit dem Thema und ich war dann seit 2013 auch nicht mehr in der Arena. Der letzte Umzug jetzt war natürlich das genaue Gegenteil, weil er einfach völlig überraschend kam und keiner mehr ernsthaft damit gerechnet hat, dass eine erste Mannschaft von 60 nochmal in Giesing spielen könnte, zumindest die Pflichtspiele dort austragen könnte. Und von daher, das war einfach nur ja, überwältigend.
Man kann es nicht
anders sagen. Also ich glaube nicht, dass ich jemals so viele Menschen heulen habe sehen in einem Stadion nach einem 3-1-Sieg wie bei diesem Spiel.
Wo warst du zwischendurch? Ja. Also ich meine, du hast ja immer noch die Beziehung zu deinem Verein behalten, obwohl du nicht im Stadion ja, warst. Wie hast du das gemacht?
Es hat sich dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht schon zu Oli-Zeiten war, aber es hat sich dann so eine relativ starke Amateure-Szene gebildet. Also unsere U21 hat ja eigentlich immer im Grünwalder Stadion gespielt, auch die U19 damals. Und das war so irgendwie der Hort derjenigen, die nicht ganz weggekommen sind von 60, die aber halt auch mit diesem ganzen Arena-Scheiß nichts zu tun haben wollten. Und wir hatten da teilweise schon einmal Jahre dabei, wo man Zuschauerschnitt von, glaube ich, an die 2000 gehabt haben. Das war noch zu Zeiten, wo die dritte Liga diese zweigleisige und dann später dreigleisige Regionalliga war, wo natürlich auch sehr viele zweite Mannschaften dabei waren, also auch Freiburg und Stuttgart und KSC und Hoffenheim und keine Ahnung was alles. Und das war schon immer ganz nett, also zum einen, weil es immer Spaß gemacht hat, dieser junge Mannschaft zuzuschauen, weil sich die immer zumindest einen Hintern aufgerissen haben, egal ob sie gut oder schlecht drauf waren, auch wenn sie verloren haben. Und es waren halt einfach gute Leute da. Und man hat sich unterhalten, wobei das im Laufe der Jahre auch nachgelassen hat und man im Endeffekt, also ich zumindest und ich weiß auch viele andere, in erster Linie hingegangen sind, um die alten Bekannten zu treffen und da einfach mal 2 Stunden rumzustehen, Fußball zu gucken, nebenbei sich 3, 4, 5 Bier ins Gesicht zu stellen und zu ratschen. Also auch da hat die Begeisterung ein bisschen nachgelassen und ja, es gab dann auch, was jetzt mit der Vereinspolitik zu tun hat, gewisse Änderungen, weil es eben die, wenn man irgendwann mal angefangen hat, eben im e.V. Auch Herrenfußball anzubieten auf Breitensportbasis mit 2 Mannschaften. Bei 60 ist es ja so, dass die Profis und die U21 und die U19 eben zu dieser ausgegliederten GmbH und Co. KG gehören und eben der Rest zum e.V. Und im e.V. gibt es eben seit einigen Jahren 2 Herrenmannschaften, die halt dann in der, keine Ahnung, 7., 8., 9. Liga, ich glaube, es ist die 9. aktuell, spielen, wo es wirklich nur um Breitensport geht. Und das war dann schon auch so ein Treffpunkt für die Ewiggestrigen, wie man immer gerne genannt werden. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch nicht so der wirkliche Ersatz. Es hat zwar deutlich mehr mit Fußball zu tun als jetzt irgendeine zweite Liga, aber es ist halt doch was anders, ob man da jetzt mit 50 Leuten irgendwo im Regen steht oder ob man halt mit 20.000 im Stadion steht. Es ist am Ende doch nicht ganz vergleichbar.
Ich finde es auch sehr interessant, weil es ja auch irgendwie zwei ganz andere Szenarien sind bei euch. Also bei euch, Nils, ist so dieses, es war lange klar, es war absehbar, man hat sich darauf eingestellt, auch über eine längere Zeit. Man ja war auch von Anfang an ein Stück weit dabei und involviert. Und dann wirklich mit so einer, ich nenne es jetzt mal ja wirklich fast Prozession zu sagen, also das rituell wirklich zu verabschieden. Und ich dann denke bei euch dann, Martin, man war ja oft auch, sehr, also du meintest, es kam überraschend und es war auch immer sehr, sehr unsicher. Und ich mir auch vorstellen kann, dass das auch einfach verschiedene Emotionen dann auch sind, ne? Und war das denn bei dir dann auch nicht so, dass du in dem Moment, also bei dieser Prozession sozusagen, dass das auch so dein Abschiedsmoment war? Oder hatte man den sich schon vorher mal irgendwie geholt? Ja.
Nee, also so der richtige Abschiedsmoment war es einfach nicht. Also ich glaube, dadurch, dass man sich schon lange auch mit dem Gedanken beschäftigen konnte, war es eher so in Etappen. Also man konnte damit sich beschäftigen, konnte auch vielleicht mal in einem ruhigen Moment auf einer Tribüne sitzen und so die Stille genießen und den Anblick vom Stadion genießen. Egal, ob es jetzt bei einer Choreo-Vorbereitung ist oder wenn wir einfach uns mal am Stadion getroffen haben, abends Fanprojekt offen hatte oder so. Und da hast du dir halt so in vielen kleinen Momenten schon so den Abschied geholt. Und der große Tag, in Anführungszeichen, das war dann irgendwie vielleicht nur so der Endpunkt der Reise oder der Vorbereitung darauf.
Ja, das bei uns in Freiburg gab es ja auch die 11 Tage offenes Dreisamstadion, wo praktisch dann auch im Sommer dann in der Sommerpause das Stadion noch offen war, auch abends und Kioske auf hatten und viele Fans auch gekommen sind und es sich einfach nur auf die Tribüne gesetzt haben.
Ja, cool. Echt geil, ja.
Ja, und das war auch sehr, also wird auch sehr gut angenommen und war, glaube ich, für viele auch wirklich eine gute Möglichkeit, weil genau dieses in Stille auch nochmal Abschied zu nehmen, glaube ich, auch nochmal wichtig ist. Ja. Gut. Ante, ich mach weiter, glaube ich. genau, also eine Frage an euch beide, die ich erstmal an Martin adressiere, weil das natürlich auch bei euch ein dauerhaftes Thema ist, und zwar mit der Entwicklung des modernen Fußballs und den sportlichen Ansprüchen, die ein Traditionsverein wie 1860 München ja auch hat, mit gleichzeitig aber auch ja der Identifikation, die ja auch mit dem Stadion in Giesing halt maximal groß ist, wie das zusammengeht und ob es dann einen Weg gibt. Und so wie ich es verstanden habe, du kannst mich da gerne korrigieren, ist es so, dass euer Verein, also Freunde des 60er Stadions e.V., sich ja auch gerade dafür einsetzt, zu sagen, was für Möglichkeiten gibt es, wie schaffen wir es, dass wir dort bleiben können, in Giesing bleiben können, gleichzeitig aber auch in die zweite Liga gehen unter Umständen oder auch theoretisch auch Bundesliga spielen könnten wieder dort. Wie kommt das zusammen und was für Herausforderungen und Hürden gibt es da auch?
Ja, sag mal, der Standard hat Vorteile, er hat Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, man ist in der Entwicklung eingeschränkt, völlig klar. Das Baurecht hat sich massiv geändert, die Vorgaben bezüglich Emissionsschutz, Lärm und so weiter, die sind immer strenger geworden. Und es gab ja vor 2 Jahren eine Machbarkeitsstudie, die von der Stadt beauftragt wurde, die durchgeführt wurde vom Büro Albert Speer und Partner, die ja, denke ich, beim Thema Stadionbau da absolut, was die Kompetenz angeht, ziemlich unangefochten sein dürften in Deutschland, wo man eben festgestellt hat, es sind maximal 18.000 Zuschauer möglich, was schon ein bisschen enttäuschend war für die meisten, weil man gesagt hat, Gott, also sagen wir so, zumindest der untere 20.000er-Bereich, so 21.000, 22.000 müssten eigentlich drin sein. Aber das ist einfach, wenn man sich die Vorgaben anschaut, ist es realistisch betrachtet an dem Standort nicht machbar. Der Vorteil aus unserer Sicht ist, dass es im Grunde genommen keine echten Alternativen gibt. Egal in welcher Liga. Also wir haben, es gibt 4 Optionen für uns. Es gibt Grünwalder Stadion, es gibt Olympiastadion, es gibt irgendwo Auswärtsspielen und es gibt Neubau Grüne Wiese. So, Neubau Grüne Wiese bei einem Verein, der, ich weiß gar nicht, was wir aktuell Schuldenstand haben, 20, 30, 40 Millionen. Und da hat ja unser toller Investor Hasan Ismail schon, glaube ich, 60 Millionen in irgendwelche Genussscheine umgewandelt. Geht nicht. Also ich sehe keine realistische Chance, irgendwo ein neues Stadion zu bauen. Abgesehen davon, dass man natürlich gerade in München auch keinen Platz hat und der Platz, der da ist, wird eigentlich für andere Dinge gebraucht, für Schulen, für Kindergärten, für Wohnungen, für Bezirkssportanlagen, für Turnhallen, für den Breitensport, wo sich auch die Vereine ja alle stapeln, weil es zu wenig Platz gibt, wie in vielen Großstädten. Also die Option sehe ich nicht als realistisch. Das andere irgendwo anders spielen, gut, da gibt es jetzt im Umkreis von München nicht so viele Optionen. Da gibt es Augsburg und Ingolstadt, die uns beide nicht haben wollen und die wir auch nicht haben wollen. Also von daher auch egal. Ja, dritte Option, Olympiastadion. Ist jetzt insofern ertüchtigt worden, weil ja Türkgücü in der dritten Liga spielt und das Olympiastadion, was an sich schon völliger Irrsinn ist, also ein Olympiastadion ist im Jahr 2021 nicht mehr drittligatauglich, weil Flutlicht zu schwach und keine Rasenheizung. Muss man nicht verstehen, gut, ist so. Das heißt, die Stadt hat da jetzt Geld in die Hand genommen und hat wohl das Flutlicht ausgebaut und auch eine Rasenheizung eingebaut. Weswegen Türkgücü da jetzt spielt, warum auch immer die dahin wollten. Aber gut, ihre Entscheidung.
Hätten die denn bei euch spielen können? Also, weil die
denn,
brauchen ja auch einen Platz,
nächste, der dann. Das ist der nächste Punkt. Die Landeshauptstadt München, also es geht grundsätzlich nicht vom DFB her, dass drei Mannschaften einer Liga im gleichen Stadion spielen. Gut, jetzt in der Saison sind es ja nur noch zwei, weil ja die Amateure aus der Säbnerstraße abgestiegen sind. Was ich nicht verstehen kann, ist, wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, 50 Spiele. Was schon bezüglich Lärmschutz sehr, sehr grenzwertig ist. Also die Stadt hat da schon ziemlich getrickst, auch gegenüber den Anwohnern, dass sie das irgendwie noch halbwegs legal hinbringen. Es hat aber auch massiv der Rasen gelitten. Also das eigentlich geht's nicht. Das können eigentlich bloß zwei Mannschaften spielen. Warum jetzt ein FC Bayern mit seiner Jugendmannschaft da drin spielen muss? Also ein Verein, der im Münchner Norden ein unfassbar großes Trainingsgelände hat mit 10 Plätzen, mit einem riesen Stadion, wo die Frauen Champions League spielen dürfen. Gut, dieses Stadion entspricht nicht zu 100% den Vorgaben des DFB für die dritte Liga, weil, glaube ich, bloß 3.500 Zuschauer rein dürfen und der DFB schreibt da, glaube ich, 5.000 vor für zweite Mannschaften, wenn mich nicht alles täuscht. Andererseits hat der DFB im FC Bayern noch nie irgendwas abgeschlagen. Und sie haben ja außerdem noch in Fröttmanning 70.000 Mannstadion stehen. Also warum ist die Amateure von denen in einer dritten, vierten Liga unbedingt in dem Stadion spielen müssen, weiß ich nicht. Für mich persönlich hätte Türkgücü da eigentlich mehr Anrecht drauf, weil die tatsächlich keine Optionen haben, genauso wie wir. Aber gut, ist aktuell so. Aber wie gesagt, Olympiastadion ist halt auch jetzt vielleicht drittligatauglich, aber halt auch nicht zweitligatauglich. Was beim Grünwalder Stadion das große Problem ist, aus meiner Sicht, ist zum einen das Thema Überdachung. Also es gibt ja die Forderung der DFL, dass die Zuschauerbereiche komplett gedeckt sein müssen. Mit anderen Worten, man müsste die beiden Kurven, Ostkurve, Westkurve, überdachen, was jetzt wohl weder baurechtlich noch statisch ein Riesenproblem ist. Das größere Problem ist, dass ja die DFL für die erste, zweite Liga auch sehr große Flächen vorschreibt für diesen TV-Compound. Irgendwie, ich glaube, in der zweiten Liga sind es mindestens 800 Quadratmeter und in der ersten sind es mindestens 1200 Quadratmeter. Möglichst quadratisch und die Fläche im Grünwalder Stadion irgendwo herzubringen, ist. Das ist echt schwierig. Und ich meine, mit 800 Quadratmeter für die zweite Liga, ich glaube, Fußballstrafraum hat irgendwie 650 Quadratmeter. Also das ist schon nicht so ganz ohne in so einem dicht bebauten Bereich. Andererseits hat diese Machbarkeitsstudie ergeben, dass es wohl zweitligatauglich ginge. Die Stadt hat auch zugesagt vor der letzten Kommunalwahl in Bayern, dass das alles gemacht würde. Ja, dann kam Corona mit den entsprechenden Auswirkungen für die öffentliche Hand, fehlende Gewerbesteuern etc. Momentan verzögert es die Stadt bewusst, schiebt es immer auf irgendwelche anderen, die schuld sind, dass nichts weitergeht. Letzter Stand war der, dass die Stadt von 60 quasi ein langfristiges, schriftliches Agreement wollte, dass 60 eben beim Umbau langfristig auch in dem Stadion spielt. Ohne allerdings die Konditionen zu nennen, wo natürlich dann 60 gesagt hat, wir können nicht einen Mietvertrag unterschreiben, ohne zu wissen, wie die Wohnung ausschaut und was die kostet. Macht kein Mensch. Also das hat immer ein bisschen hin und her geschaukelt. Aktuell ist wohl das städtische Bewertungsamt dran, eben diese potenziellen Mieten zu berechnen, abhängig von der Umbausumme. Es sind Summen im Spiel mittlerweile von 50 bis 60 Millionen, was ich für komplett irre halt. Aber ja, also die Planung ist so, dass das maximal Mögliche wäre, Umbau eben auf 18.150, glaube ich, Zuschauer, mit einer vollständigen Überdachung, mit einem besseren Lärmschutz für die Anwohner, was natürlich auch sehr hilfreich wäre. Und im idealerweise auch mit zumindest der Genehmigung für die zweite Liga und in einer Spielstätte, die für die zweite Liga geeignet ist, da ist der Sprung dann zur ersten Liga nicht mehr ganz so groß wie der Sprung zwischen dritter und zweiter Liga. Wie es da weitergeht, aktuell ist nicht absehbar. Aber wie gesagt, für 60 gibt es im Grunde, und das ist der Vorteil, keine ernsthaften Optionen. Und
Keine
kurzfristig
Alternative
schon überhaupt
eigentlich.
nicht. Nee. Und das ist wiederum das Gute an dem Standard. Ja, man kann halt. Es ist zwar eigentlich bedauerlich für eine Stadt wie München, dass es tatsächlich keine ernstzunehmenden Optionen gibt, aber ist so. Und das, nach meinem Kenntnisstand hat 60 auch tatsächlich beim Auszug aus der Allianz Arena unterschreiben müssen, dass man quasi auf alle Zeiten jedes Recht verwirkt hat,
Das genau, das hatte ich
in
auch
der Allianz
gelesen noch.
Arena Spiele auszutragen, also Heimspiele zumindest.
Gut, da wird man ja nicht unbedingt traurig drum sein.
Es gibt immer noch Leute, die der Allianz Arena nachtrauern. Ja. Was insofern zu erklären ist, weil natürlich immer 60 hat ja schon einen sehr, 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 sehr großen Einzugsbereich, was die Fans angeht. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Wenn jetzt irgendein Fanclub hat in Unterfranken oder keine Ahnung was in Schweinfurt oder in Hof, also weit weg, das war in der Arena natürlich geil, weil ich glaube, MAN als Sponsor hat er bei jedem Heimspiel gefühlt 3000 Freikarten hergeschenkt an die Fanclubs. Man hat jederzeit Karten bekommen, man hat einen Bus gemietet, hat 50 Leute eingesammelt und ist dann ins Stadion gefahren, ist quasi bis vor den Sitz gefahren worden. Und danach ist man wieder heimgefahren. Also für diese Fans, die natürlich auch ihre Existenzberechtigung haben, ganz klar, war das natürlich bequemer. Das ist jetzt in der Form nicht mehr möglich, weil du einfach bei 15.000 Zuschauern und wir hatten ja Stadionauslastung von über 99% vor Corona, da kannst du nicht einfach mal wenn da nicht der ganze Fanclub Dauerkarten hat, dann kriegst du das nicht hin, dass du für 50
Das ist ja
Leute
auch ein
Karten
bisschen
kriegst,
das,
ja.
das ist ja ein bisschen das, was Nils beschrieben hatte mit damals im alten Stadion. Deswegen, man kommt irgendwann an seine Grenzen, auch was die Kapazitäten angeht, und man muss entweder ausbauen oder man muss neu bauen. Das ist jetzt auch die Frage, also auch nochmal diese Frage nach der Identifikation und auch ein Stück weit der Tradition, die an einem Ort wie jetzt an der Grünwalder Straße gegeben ist und die am Bruchweg natürlich auch total gegeben war, dass dann klar wird, okay, es muss ein neues Stadion her und es wird sich dementsprechend was ändern, weil, wie Martin das ja beschrieben hat, die ganzen Vorgaben natürlich auch alle erfüllt werden müssen. Und ja, die neuen Stadien, wie oft werden diese neuen Stadien ja auch sehr kritisch gesehen, generell alle, die neu gebaut werden, weil sie einfach neu gebaut sind. Ne? Und deswegen, wie habt ihr vielleicht auch ein Stück weit versucht, auch als Fans diesem neuen Ort, aber auch diese Identifikation zu geben und die Tradition auch mitzunehmen. Also gab es da irgendwie Aktionen oder dass man auch Gestaltungen und so weiter?
Also bei uns war es eigentlich so, dass der Rahmen für den Neubau relativ eng gesteckt war und wir konnten da zwar anfangs unsere Interessen und Wünsche hinterlegen, was wir gerne hätten, so Zaunfahrenplätze, wenn möglich keine Zäune zwischen den Blöcken und niedrige Zäune. Wir hätten gern einen großen Bereich gehabt, wo wir auch vielleicht mal uns versammeln könnten, also einen großen Bereich vielleicht unter Verwaltung vom Fanprojekt, so eine Art Fanhaus. Wir hätten gern Lagermöglichkeiten gehabt und aufgrund der Problematik, dass die Grundstücke in Mainz relativ rar waren und Mainz so 5 Grad so die Grundstücke zusammengesammelt bekommen hat, damit sie das Stadion ein bisschen Parkplatz drauf bauen konnten und dann musste das Ding noch in den Boden reingebaut werden, weil es mitten in der Kaltluftschneise für die Stadt liegt und der Rahmen, der von behördlicher Seite gesteckt war, der war relativ eng und da gab es auch relativ wenig Möglichkeiten abzuweichen. So wurde es zumindest uns immer verkauft und so in den Prozess wurden wir auch gar nicht so sehr mit eingebunden, weil es halt immer so hieß, uns sind die Hände gebunden, wir versuchen unser Möglichstes und machen unser Möglichstes. Und ja, es ist halt, ein paar Sachen sind ganz okay geworden, wie die Zaunfahnenplätze haben wir ausreichend und eine große Stehplatztribüne und auf der Gegengerade sind auch noch Möglichkeiten, wo man stehen kann. Und es gibt auch Lagerräumlichkeiten, aber an vielen Stellen ist es halt einfach auch ein Stück weit an uns vorbeigebaut oder am aktiven Fan vorbeigebaut und es kam lange nicht so das heimische Gefühl auf. Und ich glaube, wenn du von Anfang an da eng mit deinen Fans, also es müssen nicht nur Ultras sein oder auch nicht nur irgendwelche Supporters, sondern das möglichst breit aufgestellt zusammenarbeitest, dass du denen auch so ein Gefühl gibst, ey, wir machen das zusammen, sondern und nicht nur sagst, wir bauen jetzt ein Stadion, sondern wir bauen das halt alle zusammen. Da dürfen ja nicht irgendwelche Vereinsinteressen nur im Vordergrund stehen, wie große VIP-Loge und die Spieler müssen drei Entschlackungsbecken haben und eine große Umkleide und wir brauchen möglichst viele Sitzplätze, sondern der letztendlich das Stadion füllt, muss ja da viel mehr im Mittelgrund stehen. Und ich glaube, das ging halt ein bisschen bei unserem Stadionneubau auch verloren, beziehungsweise wurde nicht so so zielstrebig verfolgt. Im Umkehrschluss haben wir es aber auch vielleicht nicht hartnäckig genug damals eingefordert, weil wir von unserer ganzen Entwicklung als Fanszene da noch nicht so weit waren und auch nicht so aus Erfahrung von anderen vielleicht profitieren konnten. Das muss man auch ehrlich sagen. Also wenn man das vielleicht von Anfang an viel hartnäckiger einiges eingefordert hätte, dass es dann vielleicht sogar anders da gegangen wäre. Ja.
Ja.
Ja, aber auch. Ich kann das bestätigen, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir hatten ja auch bei unserem Stadionneubau die IG Stadionbau, von der habt ihr sicherlich auch schon gehört. Das ist ein Verein gewesen aus Fans, die sich da stark eingebracht haben in diese, auch in die Planung, auch mit Umfragen und Wünschen, also erst Wünsche, dann sind daraus eine große Umfrage gemacht worden. Dabei war dann auch die Erkenntnis, okay, die meisten Leute wollen tatsächlich ein neues Stadion und glauben nicht an den Erhalt des alten Stadions, obwohl es eigentlich der Ursprung der IG Stadionbau war, eigentlich der, das zu verhindern. Und also den Stadionneubau zu verhindern. Und dann gab es aber tatsächlich auch die Option, dann zu erkennen, okay, wir brauchen ein neues Stadion, das ist die Mehrheitsmeinung. Aber wenn, dann müssen bestimmte Sachen gewährleistet sein, wie zum Beispiel, dass die Gegengerade ist ja in Offenbach Stehplatz Gegengerade. Und das war dann zum Beispiel eine Bedingung, dass es weder weniger Stehplätze sind, noch dass die irgendwo anders hinziehen, sondern dass die Stehplätze auf der Gegengerade bleiben. Und das sind immerhin heute noch 8.000 Stehplätze in einem Stadion, was 20.500 Zuschauer fasst. Das ist schon mal ganz wichtig. Es gab andere Sachen, die haben nicht funktioniert. Zum Beispiel ist unser Gästeblock viel zu nah an den Stehplätzen, weil die Polizei das so wollte, die aber gar nicht realisiert hat, wie schwachsinnig das ist, was sie da eigentlich planen, ehrlich gesagt. Das heißt, sind der Gästeblock, der Stehplatz-Gästeblock und der Block, der ein Block aus der Gegengerade, die stoßen aneinander, zwar über Eck, aber die stoßen aneinander. Das ist natürlich totaler Humbug. Das heißt, da wurden Sachen durchgesetzt von ganz unterschiedlichen Interessensgruppen, die eigentlich nur, die gar nicht richtig auf dem Schirm hatten, was dann eigentlich alles passieren kann. Gleichzeitig gab es natürlich das, was du alles gesagt hast, Nils, das gab es bei uns natürlich auch, irgendwie die Frage, Ort fürs Fanprojekt, Ort für die Fans, ein Fanhaus zu bauen. Es gibt die ganze Gegengerade, unsere ganze Gegengerade ist eigentlich ein Kaltgebäude. Das heißt, da könnte man ganz viel reinbauen, sozusagen. Da gab es auch schon Pläne, wir hatten da auch schon Strom und alles geplant. Und dann hieß es plötzlich, nee, es gibt kein Geld mehr, also können wir das nicht machen. Also ist das alles ja ganz anders geworden. Und das Fanprojekt ist letztendlich ist sozusagen die einzige Institution, die da über Containerlösung irgendwie eine Anlaufstelle unter dem Stadion, im Stadion unter der Stehplatz geraten hat. Ich glaube, ja, es ist ganz, ein Satz, ganz wichtig ist, dass wir haben zum Beispiel dann, dass der Bauherr des Stadions ist was anderes und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und das ist ähnlich wie in München, der Bauherr des Stadions ist die Stadt gewesen. Das heißt, wir haben dann nicht mussten nicht an den Verein ran, der hatte eigene Interessen, sondern wir haben Interessen, sind an die Stadt rangegangen, an den Bauherrn und der Verein ist an den Bauherrn herangegangen und die Polizei ist natürlich auch an den Bauherrn herangegangen. Damit war das, sind auch bestimmte Sachen dann, konnten dann auch anders durchgesetzt werden. zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, aber das, was ich vorhin gesagt habe, es darf eigentlich ja nicht am Bedarf vorbei oder am Nutzer vorbei geplant werden. Und ich sage oder vertrete auch so ein bisschen die Meinung, das darf halt nicht auch primär eine finanzielle Sache sein. Also da muss es dann schon immer auch ein Budget geben für Fanbelange in einem Stadionneubau, wo eben solche Dinge auch mit abgedeckt werden, weil, und das ist gerade bei einem Bundesligist, der wirklich über viel Kohle verfügt, darf das ja erst recht kein Thema sein. Wenn es in Anführungszeichen ein kleiner Verein, der jetzt nicht auf Rosen gebettet ist wie die Kickers, da dreimal gucken muss oder auch die Stadt, die vielleicht nicht so gut dasteht, dreimal gucken muss, ist klar, aber wir sprechen ja jetzt hier auch von keinen absoluten Unsummen im Verhältnis zu den Gesamtkosten, die da rausgepulvert werden.
Genau. Und
da müsste meiner Meinung nach viel mehr dann auch die Belange der Fans einfließen. Eben damit die sich heimisch auch fühlen. Sonst kann keine Wohlfühlatmosphäre entstehen. Das fällt jedem Stadionneubau dann später auch auf die Füße, wenn das nicht passt und nicht stimmt.
Genauso wie es auch dem Stadionbetreiber dann auf die Füße fällt, das, was Martin gesagt hat, mit den Emissionswerten und Lautstärke und dem ganzen Kram, nämlich wenn geplant wird, dass zum Beispiel, wie bei uns zum Beispiel auch, dass da Konzerte stattfinden können müssen, um das auch zu finanzieren, aber die Nachbarn das alle gar nicht wollen, weil sie sagen, das geht gar nicht, das ist uns zu laut und dann irgendwelche Lärmschutzgutachten gemacht werden müssen. Und so ein Zeug. Also, und das sind ja auch immer dann so spannende Entwicklungen, wo du dann plötzlich, die vorher niemand gedacht hat. Das ist ja eigentlich das Spannende dann daran.
Genau. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich bei der öffentlichen Hand sehr, sehr ausgeprägt, zumindest in München. Der Vorteil ist, man muss sich erstmal keine Gedanken um die Finanzierung machen. Wo kriegt man jetzt 30, 40, 50 Millionen her? Nachteil ist natürlich, wenn die öffentliche Hand sowas baut. Sagen wir, das Interesse, das vernünftig zu machen, ist zumindest in München nicht besonders ausgeprägt. Zweitens dauert es natürlich erheblich länger. Drittens kostet es erheblich mehr Geld, weil viertens ja jeder Wasserhahn, den man kauft, irgendwie europaweit ausgeschrieben werden muss mittlerweile. Das macht es nicht einfacher. Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchem Desinteresse in München zum Beispiel dieses Stadion behandelt wurde in der Vergangenheit. Also den letzten Umbau gab es ja 12, 13, wo eigentlich bei uns keiner wirklich involviert geworden oder involviert gewesen wäre, wenn wir uns nicht aufgedrängt hätten, wo eine Kurve gebaut wurde, also ähnliches oder vergleichbar vielleicht mit Offenbach, wo man also eine Ostkurve gebaut hat, die seit jeher immer der Gästeblock war. Und dann hat man den Eingang für die Ostkurve neben den Eingang der Nordtribüne gebaut, das zwar eigentlich eine Sitzplatztribüne ist, aber dann aus historischen Gründen Stehhalle heißt und eben auch eine klassische Heimtribüne ist, wo dann die Polizei gesagt hat, sagen wir, seid ihr wahnsinnig, das geht nicht. Wir können nicht einen Eingang für Gästefans und Heimfans haben. Bei der Stadt hat keiner dran gedacht. Ja. Da werden dann Sachen geplant von irgendeinem Architekten, der bei der Stadt alles plant, also Spielplätze und Kindergärten, aber halt keine Sportstadien. Und am Schluss werden dann 10, 12 Millionen rausgebuttert, wo man die Hälfte einfach auch hätte verbrennen können und es wäre aufs Gleiche rausgekommen. Das ist halt schade. Wenn dann wirklich auch Steuergelder rausgeblasen werden für sowas und aber einfach komplett sinnfrei, weil man eben vorher nicht Leute fragt, die es eigentlich betrifft oder
die Experten,
die das eben nutzen sollten.
Die Experten sind in dem Fall ja die Fans auch.
Ja, oder ich glaube, man hat damals auch nicht einmal mit dem Verein gesprochen.
Genau. Ich glaube auch, das ist tatsächlich so, dass die Nutzer, und das ist das, was Martin ja auch sagt, ist, die Nutzer sind einerseits natürlich die Fans und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Stadion sich bewegen und ganz viele Strukturen auch kennen und auch da Fachleute für sind. Und auf der anderen Seite natürlich die Vereine, die auch klare Anliegen haben und auch, um Lizenzen zu bekommen, natürlich auch bestimmte Strukturen und Infrastruktur einfach im Stadion auch brauchen. Genauso, also eben Medienplätze genauso wie Anforderungen an Gästeumkleiden oder an die Mannschaftsumkleiden oder Schiedsrichter oder so. Also so ein Zeug, das ist ja auch immer ein Riesenaufwand. Genauso wie auch dieses ganze Thema mit den Zäunen oder so. Die Frage, wie gestalten die sich und wie werden die gestaltet und wie weit sind die fanfreundlich oder verletzungsvermeidend oder so ein Zeug. Das sind ja auch immer so Sachen. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es sozusagen verschiedene Nutzerinnen gibt, eines Stadions, die eben also wo es natürlich legitime Konflikte auch gibt, die man dann aber eben moderieren muss. Und da ist natürlich sowas wie eine, die Stadt als Bauherr ist da natürlich, oder als Bauherrin oder als Baufrau ist da natürlich auch ja, eigentlich in der Rolle, müsste auch in der Rolle sein, diese verschiedenen Interessen auch zusammenzubringen. Das ist eine Kunst, die man hinkriegt manchmal, aber manchmal eben auch nicht hinkriegt. Das ist ganz schwierig.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass auch wenn der Verein der Bauherr ist oder das Stadion baut, ist es auch nicht konfliktfrei, definitiv. Ja. Aber klar, dass wenn die Stadt dann nochmal das praktisch dann übernimmt, ist ja vielleicht nochmal einfach Leute, die dann da involviert sind, die einfach nochmal ein Stück weiter weg sind. Das ist einfach so, ja.
Oder näher dran, also nämlich oder näher dran, weil sie einfach selber auch zum Teil auch Zuschauer sind oder auch ins Stadion gehen oder aber auch sowas kennen wie zum Beispiel Demokratiekosten. Also sowas wie, dass uns wurde am Anfang immer gesagt, wenn ihr euch da jetzt auch noch einmischt, dann wird das alles noch teurer, weil der Bau verzögert sich und der Bau verzögert sich und ihr habt dann noch mehr Anliegen und so. Am Ende hat sich herausgestellt, dadurch, dass wir da dabei waren und gar nicht so, wir haben ja nicht blockiert, ging das ganz zügig und sind an ganz vielen Stellen gute Sachen passiert. Also das wäre gar nicht so schnell gegangen, wenn die uns nicht involviert hätten.
Ja, das ist natürlich schon immer ein Punkt. Wie gesagt, man wird nach unserer Erfahrung nicht eingeladen, an sowas sich irgendwie zu beteiligen in irgendeiner Form. Man muss sich tatsächlich aufdrängen. Auf jeden Fall. Aber mitunter bringt es auch was. Also ich kann mich erinnern, bei diesem letzten Umbau im Grünwalder Stadion 12-13, da war es ja so, dass das Ziel der Stadt war, dieses Stadion als Drittligastadion zu erhalten. Natürlich mit dem Hinblick darauf, dass irgendeine zweite Mannschaft von 60 oder von den Roten da spielen würde in der dritten Liga und damit eben die Anforderungen des DFB für die dritte Liga zu erfüllen langfristig. Dann haben wir also die Haupttribüne komplett entkernt und die Stadionwirtschaft, um die es sehr, sehr schade ist, die alte Stadionwirtschaft, die Haupttribüne ist dem zum Opfer gefallen und man hat also einen neuen Glaskasten dahingestellt auf die Ostkurve. Und dann gab es mir irgendein Treffen beim Baureferat, wo einer meiner Vorgänger als erster Vorstand unseres Vereins da dabei war und irgendwann hat er gesagt, ja, also die Pläne für eure Wirtschafter, euch ist schon klar, dass das Ding einen behindertengerechten Zugang braucht. Das ist eine Anforderung des DFB. Er hat gesagt, wie, was, wo? Ja, dann ist einer mal kurz verschwunden, nach 5 Minuten ist er aufgetaucht, hat gesagt, kein Thema, wir haben ein Budget für einen Aufzug. Da hätte keiner dran gedacht. und das sind Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn schon das Ziel ist, ich mache ein Stadion, das langfristig, zumindest nach zu dem Zeitpunkt den Anforderungen des DFB entspricht für ein Drittliga-Stadion und dann übersehe ich, dass da irgendwelche Anforderungen gibt bezüglich ebenerdigem Zugang, ja, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn am Schluss dann sowas erheblich teurer wird.
Genau. Aber das ist ja eigentlich nicht unsere Aufgabe, sozusagen dafür zu sorgen, dass ein Stadion barrierefrei wird oder barrierearm wird. Aber das ist immer wieder so, dass es Punkte gibt, wo Fans mehr dran denken als die zuständigen Personen, die da irgendwie planen, zum
Beispiel. Naja, ich glaube halt, dass es ja verschiedene Fachleute in Anführungszeichen gibt. Und da gibt es natürlich bei der Polizei Leute, die Vorstellungen haben, da gibt es bei den Vereinen, die Vorstellungen haben, da gibt es der Architekt, der statische Vorstellungen hat, aber da gibt es halt natürlich auch die Fans und die werden halt ganz oft bei dem Game rausgelassen, weil es halt in Anführungszeichen aufwendig ist, sich mit denen auseinanderzusetzen und das natürlich Zeit kostet und natürlich vielleicht 2 extra Treffen bedarf, um die einzufangen oder auch die Bedürfnisse abzufragen, aber ich glaube, in einem Planungsprozess ist das halt essentiell wichtig, um halt das für alle so angenehm wie möglich zu machen, weil sonst hat man hinterher die Probleme und die sind, es ist ja das beste Beispiel ist ja in Jena, da sieht man ja, wie katastrophal das ist, wenn am Bedarf vorbei geplant wird und halt auch trotz irgendwelchen Protesten und öffentlichen Äußerungen immer weiter konsequent seinen Weg verfolgt wird und dann hast du irgendwann dieses Problem, dass es sich jetzt da auftun wird, wenn das Stadion fertig ist.
Genau. Ja. Ich glaube, auch Problem bei den Verantwortlichen in der Verwaltung, was in gewisser sogar ein bisschen nachvollziehbar ist, sie gestehen sich halt ungern zu, dass sie eigentlich weniger Ahnung haben als jetzt in Anführungszeichen Amateure. Wie gesagt, ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass es da irgendwelche Baufachleute in einem Baureferat oder in einem Planungsreferat hocken und dann kommen irgendein paar Fußballfans her und sagen, Moment, das ist aber so ein Blödsinn, ihr müsst das anders machen. Kann ich einerseits nachvollziehen, dass sich das die Verantwortlichen nicht unbedingt antun wollen, da irgendwie blamiert zu werden in irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Andererseits muss man natürlich sagen, jemand, der da bei einer Kommune arbeitet, in einem Baureferat, da ist nicht das Tagesgeschäft, irgendwelche Stadien zu bauen. Das sind Dinge, da müssen die keine absolute Ahnung haben. Ja? Und deswegen finde ich es halt auch schade, dass da wirklich die Leute, die dann ja, also Ahnung haben, zumindest in dem Sinne, dass sie halt auf gewisse Bedürfnisse oder gewisse Probleme hinweisen könnten, dass die dann komplett außen vor gelassen werden. Ja? Selbstverständlich kommen bei sowas von Fanseite auch sicherlich immer wieder Vorschläge, die einfach nicht machbar sind oder die vielleicht auch Blödsinn sind. Aber es wäre halt insgesamt schon begrüßenswert, wenn man da ein bisschen mehr miteinander kommunizieren würde im Vorfeld, weil man dadurch, wie gesagt, man spart sich Zeit, man spart sich Kosten, man spart sich Planungsaufwand und man vermeidet halt einfach auch Fehler zu machen, die im Nachgang entweder teuer sind oder überhaupt nicht mehr reparabel sind. Ja. Genau. Aber gut, das muss sich das nochmal ändern.
Das, was Nils ja auch gesagt hat, es fällt dann irgendwann, fällt's einem vor die Füße dann, wenn es von Anfang an die Leute nicht mit ins Boot geholt werden.
Aber dann ist es halt sehr häufig leider auch zu spät.
Zu spät, ja. Genau. Gut, Antje, ich glaube, wir sind schon zeitlich natürlich schon sehr weit fortgeschritten. Möchtest du noch die letzten Fragen sozusagen stellen an Martin und an Nils?
Du meinst ja, kann ich gerne machen.
Das wurde wahrscheinlich auch schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem fände ich es interessant, nochmal konkret so zu fragen.
Genau. Also ich glaube auch, dass es beantwortet war, aber Nils, könntest du dir vorstellen, an den Bruchweg zurückzugehen?
Die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil der mittlerweile so weit ab- und zurückgebaut ist, dass das nicht möglich ist, zumindest in der ersten Liga nicht. Ja, also natürlich wünscht man sich das manchmal, die gute alte Zeit zurück, wenn man da, wie man da auf dem Stahlrohrgerüst gestanden hat und das alles eng war und heimisch und schon so diese typische Fußballatmosphäre versprüht hat. Und wenn du dann in der Erinnerung schwelgst und dir mit irgendwelchen Geschichten die Taschen vollhaust mit Leuten, die du im Bus oder im Zug neben dir sitzen hast, dann natürlich wird mir das gern schon nochmal erleben und auch vielleicht irgendwelchen jungen Leuten zeigen oder auch mal erlebbar machen. Aber es ist halt einfach illusorisch und der Verein hat sich einfach so enorm entwickelt, dass das halt da dort auch nicht mehr so passen würde, glaube ich.
Martin, du
von daher, gerne schon, aber leider illusorischer.
Danke. Martin, du hast es eigentlich schon gesagt, du warst nicht in der Arena, das heißt, du wirst auch nicht zurückgehen in die Arena. Was ist, wenn 1860 München plötzlich Champions League spielt? Wäre das für dich ein Grund, irgendwo in ein Stadion zu gehen, was du eigentlich komplett ablehnst?
Also gut, das Thema Arena hat sich erledigt, weil wir im Zug gesagt, 60 Zug gesagt hat, dass man dann immer spielen wird. Es war in den letzten Jahren schon immer so, also uns als Freunde Seska-Stadions und auch vielen anderen, auch dem aktuellen Präsidium zum Beispiel, wird immer wieder vorgeworfen, dass wir alle keinen Erfolg wollen. Hauptsache Grünwalder Stadion und der Rest ist wurscht. Was völliger Bullshit ist, weil ich kenne keinen Löwenfan, der keinen Erfolg haben will. Und natürlich würde ich auch lieber in der zweiten und in der ersten Liga spielen, als in einer dritten. Die Frage ist halt immer, was ist es einem wert? Und man sagt, der Preis, den 60 gezahlt hat in den letzten Jahren, um Erfolg zu haben, Klammer auf, der dann ja nie eingetreten ist, Klammer zu, der war definitiv zu hoch. Ja, Insolvenzvermeidung dafür, dass man jetzt eben diesen irren Investor an der Backe hat, war es nicht wert. Das Abenteuer Arena war es nicht wert. Also von daher sollte sich irgendwann mal die Frage ergeben, Neubau auf der grünen Wiese, ja oder nein? Ich würde mir es vielleicht dann mal anschauen, aber ich kann mir aktuell es ehrlich gesagt nicht vorstellen, 60 nochmal irgendwo anders hin zu wollen, außer an der Grünwalder Straße. Abgesehen natürlich davon, wenn jetzt ein Umbau kommt, vielleicht mal ein, zwei Jahre, wo man dann in, wo auch immer mal ersatzweise spielen müsste. Aber langfristig sehe ich da keine, für mich persönlich keine Alternative.
Ja. Das ist ein Statement auf jeden Fall. Und man merkt, es bleibt, es ist einfach eine sehr, sehr bewegte Geschichte bei euch, was es, das Thema Stadion und Stadionzüge angeht.
Ja. Es ist die letzten Jahre eigentlich viel zu ruhig und es läuft eigentlich alles viel zu gut. Also irgendwann muss immer wieder eine Katastrophe passieren, erfahrungsgemäß.
Ja. Ich denke, wir sind am Ende der Aufzeichnung angekommen. Ich freue mich total und habe es auch so erwartet, einfach, dass es einfach viel zu berichten, viel zu erzählen gibt, einfach weil es halt auch so ein sehr komplexes Thema und so ein sehr emotionales Thema ist. Und Antje, ich denke, uns war es auch einfach wichtig, dass wir euch dabei hatten. Deswegen vielen Dank euch, dass ihr genau diese Perspektiven auch nochmal klar reinbringen konntet. Weswegen es auch so wichtig ist, dass von Anfang an bei so einem Prozess Fans und InteressenvertreterInnen von Fans dabei sind und involviert sind. Das ist bei uns auch einfach wichtig, das hiermit auch nochmal klar zu machen. Ich glaube, das habt ihr sehr eindrucksvoll auch gezeigt und mit euren Berichten und eurem Engagement, worüber ihr erzählt habt. Deswegen vielen Dank dafür.
Ja. Gerne.